Ein Tipp für die Prediger. Schau nie in ein Halogen-Overhead-Projektor, bevor du zum Rednerpult gehst. Ich möchte, dass du dich in die Vergangenheit versetzt. Vergiss dabei dein Bible-Workshop. Charlie ist nicht einmal ein Funkeln im Augen seines Vaters. Deine Kommentare, du hast eben keine. Die revidierte Elberfelder ist noch nicht übersetzt worden, nicht einmal die uralte Elberfelder. Denn der alte Gutenberg wird erst in 1500 Jahren zur Welt kommen. Du lebst mit deiner Frau, beziehungsweise dein Mann, sehr wichtig heutzutage, das so zu sagen, in Kappadokien. Selbstverständlich besitzt du keine Bibel. Wir, die zerstreuten Christen in Kappadokien, bekommen einen Brief vom Apostel Petrus, in dem wir seinen apostolischen Befehl lesen, wie neugeborene Kindlein, seid begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes, damit ihr durch dieselbe zur Errettung wachst. Was heißt das für dich konkret? Du hast keine Bibel. Wie willst du dann diesen Befehl, direkt vom Apostel, im Auftrag des Herrn Jesus, das Wort Gottes, wie willst du dieses Wort anwenden? Du machst dich auf. Du marschierst so oft, wie du kannst, zur Synagoge. Oder besser noch, zu dem Haus, wo die Gemeinde sich versammelt. So oft, wie du nur kannst. Denn dort kriegst du Einsicht in die Heilige Schrift. Du hast keine daheim. Dort wird das Wort Gottes immer wieder vorgelesen. Und so das Wort Gottes führt dich zur Gemeinde. Und das ist unser Thema heute. Lesen wir zusammen 1. Petrus Kapitel 1, Vers 22. Christus baut seine Gemeinde. Dann komm, lass dich aufbauen. 1. Petrus 1, 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Brüderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend von Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren oder wiedergezeugt, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Du bist wiedergeboren. Du bist mit unvergänglichen Samen gezeugt, nicht durch vergänglichen. Wer neun romantische Begegnungen, wurde die Liebe schöpferisch. Aus Fred und Peggy wurde Jennifer, Joshua, und so weiter. Familie Colvin. Und die genetische Anlage der Familie Colvin verbindet uns. Blondes Haar, blaue Augen erinnern mich an meine geliebte Frau. Manche andere eher ungünstige Eigenschaften erinnern an mich, aber meine Frau liebt meine Kinder trotzdem. Aber eines Tages fallen blonde Haare aus und blaue Augen müssen zum Optiker. Und eines Tages verabschiedet sich Familie Colvin wiederum von einem Familienmitglied am Grab. Wir waren schon einmal da. Und einen kleinen Sohn haben wir begraben. So ist der vergängliche Same. Aber nicht so in der Familie Gottes. Was verbindet uns? Das ewige Leben. Gottes Erbanlage. Hast du je über Leben nachgedacht? Ich meine, du lebst und unter Umständen 80 Jahre lang hast du Zeit, über das nachzudenken. Leben. Laut den Propheten, das Leben ist wie das Gras. Und wenn wir denken, nicht an Salzburger Land, wo es regnet so viel, aber am Nahen Osten, wo es regnet eine kurze Zeit, eine angemessene Zeit, alles Gras und Blumen wachsen an, dann kommt der Sommer, alles verdorrt, die Blumen fallen ab, der Wind verweht das Gras. Und der alte Prophet und hier der Apostel sagen, so ist das Leben. Es geht so schnell vorbei. Und die Blume des Lebens, sie dauert nur einen Tag. Es ist sehr wichtig, über das Leben nachzudenken, denn ich beobachte es zumindest so, dass die jungen Leute älter werden wollen. Und die älteren Leute wollen jünger werden. Und jeder trachtet nach der Blume des Lebens. Und sie ist nur ein Tag. Was für Industrien sind aufgebaut, um Menschen irgendwie den Eindruck zu geben, jetzt bin ich am Höhepunkt des Lebens. Man muss aufpassen. Gestern hat einer mich gefragt, wie alt ich ihn schätze. Ich sagte, ja, soll ich dich schmeicheln? Ganz gefährliche Fragen. Das ist Leben. Bitter süß. Frustrieren. Und ewiges Leben? Du musst, um ewiges Leben zu verstehen, in das Heiligtum Gottes gehen. Und dort, im Lichte Gottes, steht ein Baum. Ein Baum mit 7 Zweige und 7 Leuchter, und der Baum ist eigentlich ein Mandelbaum. Und dieser Mandelbaum ist einmalig, nicht nur von seiner Form, sondern von der Darstellung von Leben, denn hier ist der Baum des Lebens. Und du findest die kleinen Mandelknospen. Frühling. Dann findest du die Mandel in Blüte, ein ziemlich frühe Blüte hat der Mandelbaum. Und dann findest du reife Mandel. Aber alles zugleich. Nicht wie wir das erfahren in einer Reihenfolge von Frühling bis Herbst oder Spätsommer. Nein, alles zugleich. Und ich sehe meinen Daniel, 10 Jahre alt, voller Leben, und wir werden es dort lassen. Leben in der Knospe. So verheißungsvoll das Leben. Es ist so toll, irgendwie sein Vater zu sein und der Vater zu sein von den anderen 7. Denn ich lebe jetzt das Leben zum zweiten Mal. Eine von meinen Kindern ist eine Mutter. Ich bin Opa. Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, und sie bringen das Kind so selten, mich zu besuchen. Aber nebenbei gesagt, aber ich erlebe das mit einem kleinen Baby zum zweiten Mal. Mein Sohn ist verlobt, und das ist lustig zu beobachten. Und andere sind in diese so Dämmerung Zustand, bevor man die richtige kennenlernt. Und die Mädchen, und dann mein Sohn, die Knospe, das Leben in der Knospe. Dann denke ich an Joshua oder Jennifer oder Hans-Peter. Leben in voller Blüte dauert sehr kurz. Aber es ist wunderbar. Sie sehen die junge Mutter oder der Student an der Uni, der begeistert ist von dem, was er lernt und eine verheißungsvolle Zukunft hat. Aber auch der reife Mandel hat seine Vorzüge. Ich kann nimmer so schnell laufen. Ich sehe nimmer so schön aus. Und das ist viel gesagt, wenn du mich früher gesagt sehen hättest. Ich habe noch nie beim Rasieren gesagt, ah, herrlich. Weißt du? Peggys Großmutter sagte über mich, das erste Mal, wo sie mir begegnet ist, schaute sie mich an und sie sagte, da hast du gar nicht so viel anzuschauen. Aber es gibt doch Vorzüge am Leben, wenn du etwas reifer bist. Auch wenn du nicht so schnell laufen kannst, auch wenn du nicht so viel von deinem Leben vor dir hast, denn du hast Erfahrung. Du kannst nicht so schnell lernen. Du kannst noch schlechter dich erinnern, aber du kannst kombinieren und irgendwie Weisheit und Erfahrung und einfach sich in Situationen gut hineinversetzen und verstehen können. Das hat seinen Reiz. Leben in der Knospe, Leben in voller Blüte, Leben mit Reife. Wenn du das alle drei zugleich hast, weißt du, was du hast? Ewiges Leben. Möge der Herr unsere Augen aufmachen für diese Wahrheit. Ewiges Leben ist nicht nur Feuerversicherung. Ewiges Leben ist nicht nur nicht in die Hölle fahren. Ewiges Leben ist nicht nur goldene Straßen und Juwelen und toller Gesang. Ewiges Leben ist die Zusammenfassung von dem ganzen Reiz und dem ganzen Angebot des Lebens. Verheißungsvoll in die Zukunft, im Genuss der Blüte des Lebens und Reife zugleich. Wow. Und wisst ihr was, Freunde? Dieses Leben, das Leben Gottes, ist das, was uns als Gemeinde, als Familie Gottes verbindet. Und es hat mit seiner Erbanlage zu tun. Genau wie die Eigenschaften Gottes im Leben und am Kreuz Jesu Christi zutage getreten sind, treten sie allmählich zutage, allmählich, nach und nach in dem Leben eines konsequenten Christen. Nach und nach wird sichtbar werden. Denn genau wie blondes Haar und blaue Augen an jeder Zelle von Daniel Colvin einkodiert sind, so sind Licht und Liebe, Gnade und Wahrheit, Barmherzigkeit und Treue tief im Wesen jeden Gotteskindes eingeritzt, inkodiert, geschrieben werden. Johannes schreibt sogar, die Welt ahnt überhaupt nicht, wer wir sind. Aber lassen wir uns ein bisschen Zeit und diese Eigenschaften Gottes treten allmählich hervor und sie verbinden uns. Bist du gläubig geworden? Dann mit kompakter, zwingender Logik folgt Petrus, wenn du die Reinigung des Evangeliums erlebt hast, dann bist du gereinigt und somit befähigt zur ungeheuchelten Liebe. Und wenn ihr alle aus Gott geboren sind und somit Geschwister und somit Familie für alle Ewigkeit, dann liebt euch mit Inbrunst. Aus reinem Herzen. Ihr seid fähig zu einer Liebe, die ihr bisher nie gekannt habt. Und ihr habt etwas, was euch verbindet, was ihr vorher nicht ahntet. Jetzt. Diese Wendung im Grundtext deutet an, dass man sich weit ausstreckt. Dass man sich bald überspannt, um einander zu erreichen mit Liebe. lieb mit in Brunst. Blondes Haar, blaue Augen. Wunderbare Sache, meine Frau zu sehen in meinen Kindern. Gnade und Wahrheit. Barmherzigkeit und Treue. Wunderbar, wenn man das etwas davon ahnt und sagt, ja, meine Schwester, du erinnerst mich an meinen Vater. Verbunden. Eine Familie mit ewigem Leben. Jetzt Kapitel 2. Legt nun ab, alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachst zur Errettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend. Also einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Fassen wir die ersten Worte zusammen. Indem ihr alles, was nicht mit dieser Liebe, dieser Familienliebe in Übereinstimmung steht, und alles Falsche, von dem das Evangelium euch ohnehin gereinigt hat, indem ihr das ablegt, jetzt seid gierig, wie ein kleines 3 Kilo Raubtier um Mitternacht. Ihr wisst, wie sie sind. Nach dem reinen, unverfälschten Flaschel des Wortes Gottes. Damit ihr wächst zur Errettung. Das ist ein apostolischer Befehl. Seid gierig. Sucht Möglichkeiten, Zeit mit Gott zu verbringen durch sein Wort, unter dem Wort Gottes in der Verkündigung oder im Studium zu verbringen. Gott will, dass seine Familie wächst heran. Apropos Nahrung, schmeckt dir Jesus? Bist du zufrieden? Bist du begeistert von Jesus? Wenn schon, dann haben wir etwas in gemeinsam. Wenn er dir schmeckt, dann komm. Ich war unterwegs mit Freunden in der Steiermark und wir sind irgendwo abgekommen von der Landstraße. Wir sind in ein Wirtshaus gefahren. Und alle haben das Gleiche bestellt. Ich war der Einzige, der, okay, ich bestell das auch. Die haben alle das Gleiche bestellt, alle das Gleiche gegessen, alle das Gleiche getrunken. Und was haben sie gesagt? Das ist das beste Wirtshaus in der Obersteiermark. Und wenn wir irgendwo in der Nähe ist, dann kommen wir hier und wir essen diese Gulasch. Schmeckt ihnen. Sie kommen wieder. Und nächstes Mal, wo ich in der Steiermark bin, dann weiß ich, wo ich mein Mittagessen einnehme. Schmeckt mir. Komm immer wieder. Ist ein Partizip hier. Ich meine, wir reden nicht so im Pongal. Zu ihm kommend. Partizipkonstruktionen sind out. Aber das heißt, wenn du, bei manchen von uns ist es sehr lange, seitdem wir in Deutsch unterrichtet waren und wir haben eh damals geschlafen. Weil das Partizip will Folgendes ausdrücken. Es ist eine dauerhafte Beschäftigung. Zu ihm kommend, indem ihr zu ihm kommt, indem ihr ständig in Bewegung auf ihn sind. hin sind. Ständig in Bewegung auf den lebendigen Stein. Was entdeckst du dann, wenn du ständig zum Herrn, ständig zu dem lebendigen Fels kommst? Andere lebendige Steine. Du sagst es. Aber weil andere in Bewegung sind, auch auf ihn hin, wir entdecken in unserer gemeinsamen Wertschätzung von ihm, er schmeckt uns, ein anderer in eine neue Beziehung. Wir sind eine Familie, wir sind auch ein Haus. Gott hat Christus zum Eckstein des Bauwerks gemacht. Er sagte, auch auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und jedes katholische Schulkind weiß, dass die Kirche ist der Fels, auf dem Petrus Petrus ist der Fels, auf dem die Kirche aufgebaut wurde. Aber scheinbar hat Petrus den katholischen Schulunterricht geschwänzt. Weil er sieht es einfach nicht so. Er war an dem Tag anwesend. In Matthäus Kapitel 6 ging es ihm um die Identität des Herrn, nicht um seine eigene. Jesus stellt die Frage in etwa, laut Meinungsforscher, wer bin ich eigentlich? Was sagen die Leute über mich? Und dann kamen die Antworten. Ihr aber, mich interessiert es besonders, was ihr sagt, denn ihr kennt mich. Und Petrus, als Chorleiter des apostolischen Chors, sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Es geht um seine Identität. Nachher sagt Jesus, sagt niemand, dass ich der Christus bin. Das ist das Thema. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, okay, Petrus, vergiss nie, dass es nicht auf deinem apostolischen Schädel gewachsen. Gott hat dir das geoffenbart. Und du heißt Fels, Rocky. Und auf diesem Felsen, eben wer ich bin, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, werde ich meine Gemeinde bauen. Er ist der lebendige Stein, 1. Petrus. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der Eckstein, auf dem die Gemeinde gegründet ist. Und wenn wir, wie Petrus, Jesus bekennen, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dann antwortet er im gleichen Atemzug, wie aus einer Pistole geschossen, und ich werde meine Gemeinde bauen. Der Herr schneidet das Thema seiner Gemeinde an, aber sofort. Du bist der Christus. Ich glaube an dich. Gut, ich werde meine Gemeinde bauen. Bist du nicht in eine biblische, örtliche Gemeinde integriert, dann bist du nicht in dem Willen Gottes. Es sei denn, dass du in Einzelhaft bist und hörst mich auf Kassette. Wir sind Kinder Gottes geworden. Wir haben geschmeckt, dass der Herr gütig ist. Und dann kommen wir ständig zu dem lebendigen Stein. Und im Kommen, sagt Petrus, lassen wir uns, das ist ein höflicher Befehl, lassen wir uns auch als lebendige, das heißt wiedergeborene Steine, aufbauen ein geistliches Haus. Es ist der Herr, der seine Gemeinde baut. Deswegen sagt er, lassen wir uns als lebendige Steine aufbauen. Der Herr baut die Gemeinde. Meine Rolle ist mitzumachen. Dass er seine Gemeinde baut, auch mit mir als Baustein. Mich aufbauen zu lassen. Wir werden zu einem geistlichen Haus aufgebaut. Was heißt das, ein geistliches Haus? Ja, das ist der Tempel. Das ist das geistliche Haus, der Tempel, der Wohnort Gottes. Im Alten Testament beschrieben als der Ort, als der geheimnisvolle Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. Ist ein wunderbarer Gedanke, nicht wahr? Wo zwei oder drei sich als Gemeinde versammeln, in seinem Namen versammeln, ist der Herr in ihrer Mitte. Und der Herr stellt sich zu ihren Entscheidungen. Selbst die kleine örtliche Gemeinde. Du sagst, aber unsere Gemeinde ist so klein. Freddy weiß, ich wohne in der Steiermark zwischen Groß-Klein und Klein-Klein. War dir je da? Tatsächlich, fährst du Groß-Klein? Nächster Ort ist Klein-Klein. Wir wohnen in einem Vorort von Klein-Klein. Und dort ist eine Gemeinde. Okay, ganz eine kleine Behinderten-Telefonzelle-Gemeinde. Und ihr? Fünf Leute, wenn alle da seid. Aber ihr seid die Christen aus der Gegend. Hin und wieder fahrt ihr einen weiten Weg zum Mauerhofer, aber sonst seid ihr da zusammen. Wisst ihr was? Dann seid ihr fett, dicht, eingetragen auf Gottes Landkarte im Himmel. Die kleine Versammlung in Klein-Klein. Was ist ein Tempel ohne Priester? Aber weißt du, es ist einfach ein Museum. Oder? Wie viele Kirchen in Russland. Wir kommen zu dem lebendigen Stein, wir lassen uns als Tempel aufbauen und entdecken zugleich, wow, wir sind die Priester. Und wenn deine Eltern, junger Mensch, ungläubig sind, gehe ja nicht nach Hause und sagen, du bist ein Priester, okay? In der Venediger Straße Gemeinde. Aber du bist ein Priester, wenn du glaubst an Jesus. Wir sind ein heiliges Priestertum, gereinigt und befähigt zum Eintritt und zum Dienst in seinem Heiligtum. Aber Priester müssen ein Opfer bringen. Ein Priester erscheint nicht vor Gott mit leeren Händen. Es geht nicht hier um eine Ziege oder einen Jungstier, sondern um die Frucht unserer Lippen, unsere Wohltaten an andere, auch unsere finanzielle Wohltaten und Beiträge. Ich wollte manchmal, dass meine Brüder aus der Versammlung in Salzburg mit unserer Tennisgruppe auf eine Weinverkostung fahren. Das wäre herrlich. Auch wenn sie kein Wort über das Evangelium sagen. Denn ich will nicht, dass meine Tennisfreunde lernen von meinen Brüdern in der Gemeinde. Ich will, dass die Brüder in der Gemeinde etwas von meinen Tennisfreunden lernen. Wenn sie von Speisen und Wein schwärmen, ist es die wahre Anbetung. Welcher Wortschatz kann ein steirischer Welschriesling ihrem Herzen und Mund entlocken? Und da sitzen wir am Sonntagmorgen. Und manchmal weiß man echt nicht viel zu sagen. Denk an Gertrud Gerschel, eine Heilige Sondergleichen von hier in St. Johann. Sie hat einmal gesagt, sie sagte, ja, ich glaube, was die Heilige Schrift sagt, und ich möchte so leben, aber wenn ich höre manchmal, wie die Brüder in der Gemeinde beten, dann wünsche ich, ich könnte aufstehen. Ich könnte ihnen zeigen, wie man Gott anbetet. Naja. Manchmal sind wir stumme Priester. Stumme Priester des lebendigen Gottes. Was für ein Affront. Ja, komm mal mit auf eine Weinverkostung. Du redest aus einem vollen Herzen, wenn du von etwas begeistert bist. Wenn es dir schmeckt. Und wenn Jesus dir schmeckt, dann kommt. Und wenn ihr kommt, integriert euch. Und wenn ihr kommt und seht, dass ihr Priester seid und übt euer Priesterschaft aus. Vers 4, Gott erwählte den Herrn als der kostbare, lebendige Stein. Vers 7, er bedeutet uns Gläubigen die Kostbarkeit. Was tun wir, wenn wir zusammenkommen? Du sagst, wir hören, wir essen, und wir trinken. Wir hören Gottes Wort, wir essen das Brot, wir trinken von dem Kelch. Weltmenschen trinken, um zu vergessen. Priester trinken, um sich zu erinnern an den Herrn Jesus. Wir hören Gottes Wort und dort in der Versammlung sagte uns Gott, dies ist mein geliebter Sohn, auf dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und Priester antworten, ja, unser Gott. Und dieser ist unser geliebter Herr, auf dem wir Wohlgefallen gefunden haben. Und ihr wisst, wie es war im Neuen Testament. Hin und wieder konnte Gott sich nicht fassen. Es wurde ihm einfach zu viel, wie Jesus sich benommen hat. Es war, als ob der Boden des Himmels begann zu biegen und zu brechen unter dem Gewicht der Liebe Gottes für seinen Sohn. Und man sah die Herrlichkeit durch die Fußbretter des Himmels. Und die Stimme wurde gehört, da ist er, das ist mein Sohn, ich bin von ihm begeistert. Und du bist vielleicht einmal in einer Gemeindestunde, wo es so war, wo Himmel und Erde so nah gekommen sind, als Gott gemerkt hat, wie kostbar uns Jesus Christus ist. Die Gemeinschaft des Himmels und der Erde in der Begeisterung über Jesus Christus. Er bedeutet uns die Kostbarkeit. Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Oh, wenn wir nur Zeit hätten, bei diesen einzelnen Begriffen zu weilen. Aber für uns jetzt, nachdem wir geredet haben von dem geistlichen Priester oder heiligen Priestertum, wir wollen reden jetzt von dem königlichen. Ein heiliges Priestertum hat das Vorrecht, Gottes Gegenwart zu betreten. Die Richtung des geistlichen, heiligen Priestertums ist hinein. Er hat uns heilig gemacht, hat uns fähig gemacht zum Eintritt in sein Heiligtum. Als königliches Priestertum ist die Marschrichtung hinaus. Das ist interessant, wie die Priester im Alten Testament, sie gehen mit dem Interessen der, oder mit den Anliegen des Volkes Gottes in das Heiligtum hinein, erscheinen vor der Majestät, bringen ihr Opfer, beten an und verlassen seine Gegenwart gesegnet. Und an der Tür des Tempels, dann erheben sie ihre Hände zum Volk Gottes und sagen, der Herr segne euch. So ähnlich ist es hier. Als heiliges Priestertum, die Richtung hinein, in die Gegenwart Gottes. Und dort, überwältigt von der Kostbarkeit unseres Herrn Jesus Christus, müssen wir einmal die Anbetung verlassen und hinausgehen in die Welt. Aber wir gehen hinaus in der Welt mit voller Mund und voller Herz. Unser ist die Kostbarkeit. Und wir erzählen von den Tugenden des Herrn, der uns von der Finsternis ins wunderbare Licht berufen hat. Wir haben etwas zu sagen. Unser persönliches Zeugnis und die Tugenden des Herrn. Vergesst nicht, zu wem ich rede heute. Nicht zu euren erfahrenen, gestandenen Christen. Wenn ihr wollt, trinkt Kaffee. Ich rede zu den Jungen heute. Ich kann mich erinnern an meine Kindheit. Es gab Zeiten, ich sagte, Daddy, muss ich wirklich heute in die Gemeinde gehen? Kann mich gut erinnern. Du denkst vielleicht auch, Jesus, ja, mit Jesus kann ich anfangen, aber muss ich denn wirklich in der Gemeinde? Es ist eine verständliche Frage. Es ist nachvollziehbar für mich, wenn du ein geistiges Baby bist. Wenn du so denkst, du zeigst, dass du ein Baby bist. Aber wir haben schon gelesen, dass Gott will, dass Babys wachsen. Er sagt zu seinen geistlichen Kindlein, sei gierig nach der Milch und kommt zu ihm und lasst euch aufbauen. Ich habe in dem ehrwürdigen Deutschen Brüderkreis eine Redewendung kennengelernt, 4 Jahren. Deinen Platz in die Versammlung einnehmen. Habt ihr das je gehört? Das ist eine wunderbare Redewendung. Sagt so viel aus. Davon reden wir heute. Eines Tages dämmert es uns, ich brauche die Milch des Wortes Gottes, damit ich wachse. Ich brauche auch die Nestwärme der Familie. Dort sind meine Geschwister und der Herr ist ihnen auch kostbar. So viel verbindet uns. Jesus will uns aufbauen. Ich will meinen Platz am Bauwerk einnehmen. Ich will meinen Platz in die Gemeinde einnehmen. Aber das ist, was Petrus will hier. Kommt, lasst euch aufbauen. Aber manchmal geht das gegen den Strick. Ich kenne genügend Christen. Und die Evangelikale sind fast dafür bekannt. Ich und Jesus, oder Jesus und ich, besser Deutsch. Jesus und ich, wir haben eine höchst persönliche Beziehung. Ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus. Ja, wo bist du in Gemeinschaften? Welche Gemeinde? Es geht um Jesus. Ich besuche verschiedene Gemeinden und ich höre einige gute Prediger, aber ich habe eine persönliche Beziehung mit Jesus. Okay? Ich betone in der Evangelisation auch die persönliche Beziehung, weil die Bibel redet von der Erkenntnis Gottes. Aber vor allem, weil ich in katholischen Österreich arbeite, wo die Leute meinen, irrtümlich, dass die Kirche sie retten kann. Und ich sage, nein, es geht um eine persönliche Beziehung. Aber das steht in keinem Widerspruch. Die Beziehung zwischen Daniel und mir zu der Beziehung zwischen Daniel und Hans-Peter und Joshua und wie sie alle heißen. Ich weiß, wie sie heißen, nur nicht, wann sie geboren wurden. Allgemein leidet die Gemeinde Gottes heute an einer Identitätskrise. Michael Griffiths ausgezeichnetes Buch über die Gemeinde heißt Aschenputtel mit Amnesie. Die Aschenbrödel sitzt in der Asche und fragt sich, was ist denn gestern Abend passiert? Gibt's irgendwelches großes Ereignis in der Zukunft? Ich weiß nimmer. Das ist die Gemeinde vielerorts heute. Christen haben sich bekehrt zu der Dreieinigkeit von ich, mich, mir. Aber ist dir je aufgefallen, als du deine Bibel gelesen hast, die Sprache der Bibel? Wie die Briefe des Neuen Testaments geschrieben sind, nicht du dich, sondern ich, ihr euch. Alle Briefe des Neuen Testaments sind gerichtet entweder an Gemeinden oder an Einzelne, die Gemeindebau betreiben. Ich weiß nicht, wie diese Einzelkämpfer weiterkommen wollen. Ich nenne sie Zigeunerchristen. Ich will wirklich, wenn es keinen Zigeuner damit mit dem Vergleich beleidigen, okay? Aber die sind Christen, die irgendwie von Gemeindesveranstaltung oder Vortrag zu Vortrag gehen, sind nirgends in eine Gemeinde integriert. Manche haben eine ganz extreme Heiligungsvorstellung. Boah, es gibt Leute in die Gemeinde, die haben Homöopathie. Und es gibt Leute in die Gemeinde, die glauben, du kannst das Heil verlieren. Und der Pastor hat ein Einmannsystem und sie hat Mundgeruch. Ich weiß nicht. Aber die Leute, keine Gemeinde ist gut genug für sie. Sie wissen mehr. Sie sind kritisch. aber sie verstehen Bahnhof von der Gemeinde Gottes. Bei welcher Gemeinde im Neuen Testament hätten sie sich integriert? Korinth? Thessaloniki? Boah, die waren ganz unklar in Bezug auf die Wiederkunft Christi. Seht ihr, was ich meine? In der Bibel, im Neuen Testament, es geht nicht so sehr um unsere gegenwärtige Vollkommenheit. Gott arbeitet dran und wir sollen dran arbeiten. Aber es geht um unsere Identität. Nicht ich und du, sondern ihr. Ich frage mich, wie man überhaupt das Christenleben ohne Gemeinde führt. Wie erlebt man das Leben im Geist zum Beispiel? Kann man das alleine? Die Frucht des Geistes ist Liebe. Gegen wen? Freude. Mit wem geteilt? Oder ist es Friede. Mit wem? Langmut. Wer gibt dir Anlass dazu? Freundlichkeit. Gegenüber wem? Ein geistliches Leben im Neuen Testament setzt eine Gemeinschaft voraus. Setzt die Gemeinde voraus. In Epheser 5, Paulus' Aufforderung an uns, seid oder werdet ständig beherrscht vom Heiligen Geist. An dieser Aufforderung folgen einige Partizipien wieder. Er liebte diese alten Dinge, diese Partizipien, hat sie immer wieder verwendet. Das sind die Auswirkungen eines geisterfüllten Lebens in der Gemeinschaft der Gemeinde. Werdet ständig voll Geistes, das ist der Befehl, redend zueinander in Psalmen, Lobliedern, geistigen Liedern, spielend und singen in dem Herrn in euren Herzen, danksagend alle Zeit für alles Gott, einander unterwürfig in der Furcht Christi. Was hat er gerade beschrieben, Leute? Die Sonntagszusammenkunft in deiner Gemeinde. Geisterfüllte Christen, seid nicht vom Wein berauscht, das ist eine Vergeudung deines Lebens. Was passiert, wenn du rauschig wirst? Oh, wenn jemand rauschig wird? Die fangen an, ein bisschen zu singen. Hallo, Drio, Drio. Oder die Stanzel kommen raus. Ein Lied kommt aus ihrem Mund. Nichts anzuhören, aber sie singen. Und ihr Gang ist ein bisschen eigentümlich, gell? Meine, wie sie gehen. Manche werden ganz lustig und andere werden ziemlich aggressiv. Wenn wir berauscht sind, unter der Herrschaft sind von dem Heiligen Geist, beeinflusst es auch unser Reden. Wir haben ein Lied in unserem Herz. Unser Gang, unser Wandel ist eine andere. Dankbarkeit und Bereitschaft, sich den anderen zu unterordnen. Und ich finde es herrlich, wie die Gemeindezusammenkunft hier beschrieben ist. Was tun wir? Wir reden zueinander. Im Psalmen und Liedern und geistigen Liedern. Wir singen und spielen in unseren Herzen. Wir sagen Gott Dank alle Zeit. Aber wir sind bereit, aufeinander zu warten, aufeinander zu achten, einander Raum und Ehre zu geben. Wie kannst du geistlich leben, Bruder? Ohne eine Gemeinde. Jugendliche, bring dich ein. Lass deine Stimme in der Zusammenkunft der Heiligen erschallen. Ich finde es toll, ich lese die Offenbarung, Gott wird angebetet in jeder Sprache. Cool, huh? Er möchte auch deine Sprache hören. Steck uns mit deiner Begeisterung für Jesus an. Ist es nicht sagenhaft, zu einer Gemeinde des lebendigen Gottes zu gehören? Gott sagt, dass die Nationen ein Tropfen im Eimer sind. Er redet nie über deine Gemeinde in Klein-Klein. So, Ihr seid sein Augapfel. Aber manche Jugendliche mögen sagen heute Abend, aber die Musik, die Musik in meiner Versammlung ist wirklich nicht nach meinem Geschmack. Na, was sagst du dazu, Fred? Ich sage Folgendes. Du wirst älter und hoffentlich reifer werden. Und eines Tages wirst du vielleicht dankbar sein, dass nicht alles nach deinem jugendlichen Schädel ging. Okay? Das habe ich dazu sagen. Es geht nicht nur um Baby in deinem Leber, wenn wir singen. Es geht um Inhalte. Und ich sage dir, ich besuche verschiedene Gemeinden und in manchen kannst du den Gesangbuch anschauen und du kannst durch ihren tiefsten Liedern hindurchwaden und deine Knöchel werden nicht einmal nass. Es ist einfach eine coole Melodie und nichts viel dabei. Kapitel 5,5, 1. Petrus 5,5. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle, das heißt Jüngeren und Älteren, aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Beachte hier den Kontext dieser Aussage. Wir sehen Vers 1 bis 4, dass der Oberhirte der Schafe, Jesus, seine kostbaren Herde qualifizierte Leiter gibt. Unterhirten, die an seiner Stelle seine Gemeinde hüten, schützen, weiden, führen. Er trägt Sorge für unseren Schutz, Führung, Nahrung und Unterweisung und so weiter. Leute, junge Leute, Neubekehrte, das Neue Testament fordert uns alle auf, uns, unseren Ältesten, zu unterordnen, sie zu achten und respektieren, sie über die Maßen zu lieben, um ihres Werkes willen. Ja, sie sind fehlerhaft. Ja, sie sind nicht vollkommen. Aber denk an das, was sie zu tun gedenken. Und wie sie sich bemühen um dich und die anderen. Und du achtest sie über die Maßen in Liebe. Und ihr Euden, Alten, wir umkleiden uns in Demut auch im Umgang mit den Jugendlichen. Die Versammlung ist auch die Versammlung der Jugendlichen. Nehmt sie ernst. Vergiss nicht dabei, dass die Jugend Gottes beste Chance ist mit der Seele. Sie sind unsere Zukunft, Brüder. Aber wisst ihr was? Sie sind unsere Gegenwart. Zeig mir irgendeine beliebige Ältestenschaft aus dem Salzburger Land. Weißt du was? Wahrscheinlich die Jugend in der Gemeinde kann Kreise um sie laufen, wenn es geht um Evangelisation. So fördert sie. Es sind die Jugendlichen, so Johannes, die den Bösen überwinden. Fördert sie. Nehmt sie in Dienst mit. Seid nicht wie der blöde alte Bauer, der zögert, seinen Hof zu übergeben. Vertraue ihnen Verantwortung an. Vertraue ihnen. Im jetzigen Zeitalter ist Christus Hauptbeschäftigung der Aufbau seine Gemeinde, das Haus Gottes. Wenn dir Jesus schmeckt, wenn Jesus für dich, den Gläubigen, die Kostbarkeit ist, dann komm und lass dich aufbauen.